Der heiße Draht. Eine Kulturgeschichte des Telefons.
Hallo?
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 Hallo? Wer ist in der Leitung?
Hallo?
Hallo?
Hier, Baufirma Meisel und Company.
Ja, hier ist der Buchbinder Wamminger.
Der gewünschte Gesprächspartner ist vorübergehend nicht zu erreichen.
Hallo, willst du mein Sklave sein?
Ja, hier ist die Bau... Hier ist der... Wer ist dort? Hier ist der Buchbinder Wamminger.
Beim nächsten Ton ist es 15 Uhr, 48 Minuten Hallo? Und 50 Sekunden.
Klangspuren einer zunächst unscheinbaren, ja angeblich sogar überflüssigen Erfindung. Des Telefons.
Eine Erfindung, die es jedoch in sich hat und weit mehr ist als nur ein Stück Technik.
Es verbindet nicht nur A mit B, sondern löst Revolutionen aus, sorgt für soziale Umbrüche.
Eine Erfindung, die uns allerdings nicht nur befreit, sondern auch einengt.
Kapitel 1. Der Ran um den Ruhm, oder? Das Pferd frisst keinen Gurkensalat.
Bereits die Frage, wer es erfunden hat, das Telefon, ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das offizielle Patent hat zwar nur einer bekommen. Ideen, wie so ein Apparat funktionieren kann, haben aber viele.
2002 sorgt das Repräsentantenhaus des amerikanischen Kongresses für Aufsehen. In einer Resolution würdigt es die Leistungen eines bis dahin fast unbekannten Italieners.
Kandidat 1, Antonio Meucci.
Wer aber ist dieser Meucci, dieser Italiener in New York, der da so spät rehabilitiert wird?
Antonio Meucci hat offenbar lange vor Bell ein Telefonsystem gebaut, und zwar in seinem Wohnhaus, zwischen dem Keller und dem Zimmer seiner Frau im ersten Stock. Die leidet an Rheuma und kann den Raum nicht verlassen.
1860 stellt Meucci sein Gerät öffentlich vor und beschreibt es in einer italienischsprachigen Zeitung in New York.
Soweit die Erfolgsmeldung. Von nun an geht es allerdings bergab.
Meucci verliert nach einem Arbeitsunfall seinen Job als Theatermechaniker, verliert bei Geschäften mit windigen Spekulanten sein gesamtes Vermögen. 1871, als er doch noch einen Patentantrag stellt, kann er nicht einmal die Kosten dafür aufbringen. Seine Vormerkung erlischt 1873. Und so ist Platz für
Kandidat 2, Graham Bell.
Der erhält im März 1876 das heiß umkämpfte Patent für die Erfindung des Telefons.
Dubios an der Sache, Bell führt seine Experimente in dem gleichen Labor durch, in dem Meuccis Modelle und Unterlagen eingelagert sind und angeblich spurlos verschwinden.
Es überrascht daher nicht, dass Meucci versucht, Bells Patent anzufechten. Doch trotz jahrelanger Streitigkeiten scheitert er und bekommt keinen Penny Entschädigung von Bell. Er stirbt als armer Mann.
Kandidat 3, Elisha Gray.
Gray ist ein vielseitiger Handwerker und reicht in den USA ebenfalls ein Patent für ein Gerät zur elektrischen Übertragung von Tönen ein. Ebenfalls 1876 und, kaum zu glauben, nur 2 Stunden später als Bell.
2 entscheidende Stunden. Bell bekommt den Vorzug, Grays Antrag wird abgelehnt. In späteren Prozessen kann sich Gray nicht gegen Bell durchsetzen.
Auch ein Deutscher ist im Rennen, ein Lehrer für Mathematik und Physik aus Hessen.
Kandidat 4, Philipp Reis.
Reis will eigentlich gar keine Töne übertragen. Er will verstehen, wie das Gehör funktioniert. Dennoch entsteht am Ende ein Ferntonapparat.
Ein Ohr, geschnitzt aus Holz, dient als Sender. Eine Schweinsblase imitiert das Trommelfell. Ein Metallstreifen bildet den an einen Stromdraht angeschlossenen Hammer. Bewegen dann Schallwellen die Membran, wird ein Stromkreis geschlossen oder unterbrochen.
Als Empfänger verwendet Reis eine mit einem Draht umwickelte Stricknadel, die durch Stromstöße magnetisiert wird. Als Resonanzkörper dient anfangs eine Geige, später ein Holzkästchen.
Das Ganze funktioniert zwar nur in eine Richtung, dennoch demonstriert Philipp Reis es voller Stolz dem erstaunten Publikum anhand einer Testverbindung zwischen Haus und Schule.
Und sehr berühmt ist eben, dass er am einen Ende saß und am anderen Ende wurde etwas vorgelesen aus einem Schulbuch.
Helmut Gold, Experte für die Geschichte des Telefons und Direktor des Museums für Kommunikation in Frankfurt.
Und er hat es verstanden. Und daraufhin wurden aber die Leser argwöhnisch und haben gesagt, naja, der kennt natürlich diese Schulbücher auswendig. Man soll mal ganz andere Sätze nennen. Und daraufhin sind diese Sätze, das Pferd frisst keinen Gurkensalat und die Sonne ist aus Kupfer, bezeugt worden als Nonsenssätze, um sozusagen zu beweisen, dass er auch die verstanden hat. Und er hat sie tatsächlich annähernd verstanden. Dazu gibt es jedenfalls Zeitzeugen, die diese ersten Versuche beschreiben.
Und dennoch, die meisten Wissenschaftler sind nicht von Reis' Idee überzeugt. Einige Laboratorien kaufen zwar seine Geräte, doch insgesamt hält sich die Begeisterung in Grenzen. Reis wird außerdem früh krank und stirbt bereits mit 40 Jahren an Tuberkulose.